my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 30. April 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Stuttgart 21, was läuft auf der Baustelle? Neckar-Westheim, ein Blick auf die Sorgen der baden-württembergischen Anti-Atom-Bewegung. Doch zunächst zu den Nachrichten. Zweite Chance für Wolfshasser. Am 8. Juli 2017 ist ein Wolf tot im Flusssee gefunden worden. Der Wolf gehört zu den streng geschützten Tieren in Deutschland. Der Wolf wurde illegal erschossen. Jetzt erhalten die Wolfshasser eine zweite Chance. Auf dem Gemeindegebiet in Schluchsee, Kreis Breisgau Hochschwarzwald, lief ein Wolf mehrfach in eine Fotofalle. Zum ersten Mal wurde der Wolf am 15. April dieses Jahres gesichtet, nun erneut. Fachleute vermuten, es handelt sich um dasselbe Tier. Nutztierhalter werden gebeten, ihre Tiere zu sichern. In Baden-Württemberg ist es ruhig geworden um den Wolf. Regelmäßig erhält der NABU zwar Wolfsnachweise aus verschiedenen Regionen des Landes, so aus der Region Rastatt, dem Südschwarzwald und dem Odenwald. Trotzdem ist nur ein Wolf seit 2017 im Nordschwarzwald standorttreu, der hin und wieder auch Nutztiere reißt, sagt NABU-Artenschutzreferentin Felicitas Rechtenwald. Seit 2015 wurde zudem mindestens 7 verschiedene Einzelwölfe durch Fotofallen oder genetische Analyse nachgewiesen. Zum diesjährigen Tag des Wolfes am 30. April hat der NABU-Bundesverband die Förderprogramme für Herdenschutz in den einzelnen Bundesländern unter die Lupe genommen. Baden-Württemberg liegt dabei im Mittelfeld. Trotzdem ist laut NABU Baden-Württemberg bei einem Wolfsmanagement auf gutem Weg. Bombe auf dem Gelände der Landesgartenschau 2020. In Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg musste eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Bei den Bauarbeiten für die Gartenschau war die Bombe entdeckt worden. Praktisch 75 Jahre nach Kriegsende.
Stuttgart 21, Bahn etc. etc. Die fahren ja nicht mehr so häufig, aber ich vermute mal, dass noch kräftig gebaut wird an Stuttgart 21 und vor allen Dingen, dass es da die ein oder anderen Probleme gibt. Unter anderem auch die Leute, die dieses ganze Bauvorhaben kritisch begleiten. Ich habe jetzt jemanden vor mir und zwar am Apparat Martin Pogunzke. Herzlich gegrüßt erstmal.
Guten Tag von mir auch aus Stuttgart.
Wir hatten ja, glaube ich, am letzten Freitag eine Lenkungskreissitzung, sprich die Bahn, die hat immer wieder ihre kleinen Konferenzen und die ist wohl in Stuttgart zusammengekommen, wohl nicht mit allen Leuten, denn vermutlich hat Corona da einen kleinen Strich durch die Rechnung gebracht und ja, da erheben sich natürlich ein paar Fragen, eigentlich fast die üblichen Fragen. Wie viel kostet das Ganze jetzt? Was haben die vor? Beziehungsweise, was ist nach draußen gedrungen? Und was vermutet man das Ganze, was daraus werden noch könnte? Das sind so ein paar mystische Fragen praktisch auch noch, die ich da dazwischen gemurmelt habe. Aber ich denke mal, dass hier ein bisschen mehr Informationen rüberkommt von Martin Pogunzke. Und vor allen Dingen, was hat überhaupt stattgefunden am letzten Freitag?
Ja, am letzten Freitag war eine Lenkungskreissitzung, die war aber nur natürlich eine virtuelle Sitzung, eine Videokonferenz der beteiligten Stellen. Beteiligt an diesem Lenkungskreis sind die Bahn natürlich, das Bundesverkehrsministerium, das Landesverkehrsministerium, die Region und die Stadt Stuttgart. Und die klären miteinander die Details dieser Baustellen immer. Sie haben nach den Kosten gefragt, die es zurzeit geht bei Stuttgart 21. Die liegen laut Bahn zurzeit bei 8,2 Milliarden, die diese Bahnhofsverkleinerung kosten soll. Der Bundesrechnungshof geht aber von 10 bis 11 Milliarden aus und davon gehen auch Gutachter aus, die wir vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 beauftragt haben. Gigantische Kosten, die hier reingesteckt werden in ein Projekt, das muss man immer wieder betonen, ein Projekt, das eine Verkleinerung, eine Verschlechterung des Bahnhofs zum Ergebnis haben wird. Wir haben zurzeit 37 Züge pro Spitzenstunde können auch mit kleinen Umbauten 50 Züge pro Spitzenstunde bewältigen im noch bestehenden Kopfbahnhof. Der Tiefbahnhof wird nur mit 32 Zügen aufwarten können für 10 Milliarden oder noch mehr. Das ist unglaublich. Und deswegen sind solche kleinen Beträge, wie sie jetzt auf der Lenkungskreissitzung beschlossen worden sind, auch relativ unbedeutend. Da geht es um 160 Millionen, die jetzt für das neue Zugleitsystem aufgebracht werden sollen. Das Zugleitsystem, vielleicht muss ich das erläutern. Der normale Bahnfahrer kennt diese Lichtsignale, rote und grüne und gelbe Lampen, die da am Rand des Gleises stehen. Diese Zugleitsysteme sollen im Zug der nächsten Jahre digitalisiert werden. Das heißt, es gibt gar keine Signale mehr, sondern nur noch elektronische Teile, die zwischen den Gleisen liegen. Der Zug wird dann durch Computer mit seinen Informationen versorgt und die kommunizieren dann untereinander. Und was jetzt die große Hoffnung der Stuttgart 21 Betreiber ist, dass man dadurch die lächerliche Kapazität von Stuttgart 21 vielleicht doch noch erhöhen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt in der Schweiz ist das System schon seit Jahren in Erprobung und dort ist man eigentlich drauf und dran, es wieder abzuschaffen. Weil man festgestellt hat, es bringt zwar tatsächlich mehr Sicherheit, aber keine Leistungssteigerung, eher sogar in Bahnhofsnähe, also wo es mehrere Weichen gibt und keine geraden Strecken zu befahren sind, sogar Kapazitätsverluste für die Bahn. Trotzdem halten sich, glaube ich, unsere S21-Betreiber an dem Strohhalm fest, ETCS, so heißt das neue Zugleitsystem, ETCS, werde vielleicht die peinlichen Kapazitätseinbußen für Stuttgart 21 doch wieder gut machen. Soweit mal zum Lenkungskreis vielleicht.
Ja, damit wäre eigentlich schon fast alles gesagt. Aber ich bin natürlich nicht so ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Das heißt, wo steht überhaupt Stuttgart 21 jetzt hier momentan? Ich habe nur eins gehört, dass da jetzt die Drohnen drüber fliegen und dass man da sozusagen von oben her das ganze Bauprojekt mal ein bisschen bewundern kann. Ihr bewundert es mehr oder weniger von unten. Das heißt, ihr macht so weiterhin eure Montagsdemos bzw. Kundgebungen. Oder was läuft jetzt bei euch ab? Wir haben ja hier Corona-Krise und die dürfte sich auch auf den Bau auswirken. Sprich, was machen die Bauarbeiter in der Zeit? Haben die alle Mundschutz und?
Zu den Montagsdemos erst noch. Wir haben schon, bevor das öffentliche Versammlungsrecht verändert wurde und öffentliche Kundgebungen verboten wurden, beschlossen, dass wir, um die Infektionszahlen zu reduzieren, unsere Montagsdemos ins Internet verlegen. Das heißt, montagsabends um 18 Uhr kann man auf YouTube eine Live-Montagsdemo sehen mit immer neuen Beiträgen, die vorher aufgezeichnet werden und die dann im Internet mit Countdown um 18 Uhr gespielt werden und ab dann als Stream immer wieder runtergeladen werden können. Unsere Montagsdemo ist also zurzeit rein digital. Wir versuchen in diesen Corona-Zeiten von unserer Seite aus zum Infektionsschutz beizutragen. Das ist auf den Baustellen viel, viel weniger der Fall. Das heißt, die Firmen POR, Züblin, Strabag, österreichische Firmen haben in Österreich schon vor Wochen den Baubetrieb auf praktisch allen Baustellen eingestellt. In Stuttgart 21 wird weitergebaut. Stuttgart 21 ist ja aber nicht systemrelevant. Im Gegenteil, es stellt ja einen gefährlichen Rückbau der Eisenbahn dar. Wir fordern deshalb seit Wochen ein Ende der S21-Bauarbeiten und mussten uns deswegen von der Bahn und von der Stadt und den Behörden noch am 14. April schlimme Vorwürfe anhören. Wir würden da Panikmache betreiben, man würde regelmäßig kontrollieren, es gäbe keine Regelverletzungen. Am 14. April hat das die Stadt verlautbart gegenüber der Presse, obwohl sie wussten, was wir damals noch nicht wussten, aber jetzt wissen, dass bereits 5 Tage vorher einer der Stuttgart 21 Bauarbeiter auf einer Baustelle zusammengebrochen ist wegen Corona. Inzwischen sind es 25 Infizierte, mehrere davon liegen im Krankenhaus. Es wird trotzdem weitergebaut. Auf den Baustellen gibt es keine Abstandsmöglichkeiten. Die Leute haben erst vor wenigen Tagen überhaupt Mundschutz zur Verfügung gestellt bekommen. In den Tunnelbaustellen gibt es keine WCs. Das heißt, die haben da auch während der Baustelle, da wo sie essen, schlimme hygienische Bedingungen. Und diese Leute wohnen in, das möchte ich gar nicht gebrauchen, den Ausdruck wohnen. Sie hausen in Containern, 240 türkische Arbeiter hausen in Containern in verschiedenen, in Stuttgart. Die können großenteils kein Deutsch, sind nicht informiert darüber, was mit Corona jetzt eigentlich los ist, was mit ihren Kollegen passiert, die da ins Krankenhaus gekommen sind. Die leben da in unwürdigen Hygienebedingungen, zum Teil in Mehrbettzimmern mit Dixi-Klo vorm Haus. Und was die arbeiten, das muss man sich mal vorstellen. Die arbeiten 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag und das für lächerliche 7 Euro pro Stunde. Das kriegen sie überwiesen auf ein Konto in der Türkei, auf das sie hier gar keinen Zugriff haben. Das heißt, die sind restlos abhängig von ihren Arbeitgebern. Die dürfen das nicht sagen öffentlich, das haben wir durch Informanten nur mitbekommen. Und die müssen gegenteilige Erklärungen abgeben, damit sie keinen Ärger mit ihren Arbeitgebern bekommen. Und da gibt es richtige Drohungen auch. Wir vermuten allerdings, dass die Arbeitsverträge mit diesen Arbeitern so geschickt gestrickt sind, dass man juristisch ihnen wahrscheinlich gar nicht an den Kragen gehen kann. Wir als Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 jedenfalls wollen wenigstens moralisch-politisch das anklagen und gehen damit auch an die Öffentlichkeit und klagen die nicht nur die Baufirmen an, sondern da stecken auch unsere Behörden dahinter. Da gibt es, stellt man immer wieder diese schützende Hand fest, dass unsere Behörden, Stadt, Gesundheitsamt und so weiter die Hand über Stuttgart 21 halten. Jetzt jedenfalls wird langsam immer deutlicher, wer die Kosten für Stuttgart 21 trägt und wer an diesen 10 Milliarden verdienen wird.
Kann man dazu ein bisschen was mehr sagen, wer daran verdient?
Das sind die Bauunternehmen und die, vor allem, das sind ja Aktiengesellschaften, das sind diejenigen, die an diesen Bauunternehmen Gewinnbeteiligungen haben. Die Arbeiter selber, für die ist das natürlich verglichen mit einem Lohn in der Türkei immer noch attraktiv. Aber das ist weit unter dem Mindestlohn bei uns. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, 12 oder 14 Euro müsste der Mindestlohn sein. Und das wird dann so hingedreht, ja, die bekommen ja Kost und Logis frei hier. Wenn man da mal nachrechnet, was denen dann Kost und Logis kostet, dann zahlen die für ihre lächerlichen Mehrbett-Container 2.500 Euro im Monat. Inklusive Verpflegung, obwohl wir unter Zeugen haben, die wissen, dass die Arbeiter abends in den Supermarkt gehen, um dort sich Verpflegung einzukaufen. Das heißt, so lecker scheint die Verpflegung doch auch nicht zu sein. Denen bringt man bei, sie sollen nicht bei Tag, sondern lieber, wenn es dunkel wird, in den Supermarkt gehen. Die wissen nicht, wen sie da anstecken und die Lidl-Mitarbeiterinnen dort wissen natürlich auch nicht, dass ihnen da Arbeiter begegnen, die auf einer nicht wirklich geschützten Baustelle arbeiten. Das sind Gefährdungen, die da in Kauf genommen werden für ein Bauprojekt, das einen Rückbau der Bahninfrastruktur darstellt. Das muss man sich immer wieder klar machen.
Jetzt gab es ja oder gibt es ja einige Verschärfungen. Das heißt, wer in den Supermarkt rein will, der muss ja seit Montag einen Mundschutz tragen. Hat sich da jetzt was geändert in den letzten Tagen auch auf der Baustelle?
Inzwischen haben die Bauarbeiter auch Mundschutze bekommen. Noch vor wenigen Tagen hat man denen gesagt, die haben mit ansehen müssen, dass andere Bauarbeiter Mundschutz hatten. Dann haben sie gefragt, wieso haben andere denn Mundschutz und wir nicht? Ja, die anderen, die kriegen das von der direkten Baufirma. Wir sind nur ein Subunternehmen, bei uns gibt's das nicht. Inzwischen aber haben die wohl auch Mundschutz bekommen und gehen auch mit diesen Mundschützen dann einkaufen hier in den umliegenden Läden. Wenn sie nicht in Quarantäne sind, also es sind ja meines Wissens zurzeit immer noch 92 Leute in Quarantäne von den Bauarbeitern. 240 Arbeiter sind hier, von denen 92 in Quarantäne sind.
Dann danke ich mal Martin Burgundke für diese Informationen. Merci.
Ich danke für diese Gelegenheit, Ihnen das zu erzählen. Dankeschön, auf Wiederhören.
machen wir mal wieder ein bisschen kleinen Blick hier, und zwar nicht rüber nach Fessenheim, sondern je nachdem, wie man es betrachtet, hoch oder runter nach Neckar-Westheim. Da steht nämlich auch immer noch ein Atomkraftwerk und produziert. Ich bin verbunden mit Franz Wagner. Erstmal hallo.
Ja, hallo.
Jetzt Neckar-Westheim. Ja, da erinnert man sich dumpf daran, dass da irgendwelche korrodierenden Rohre der Fall sind, dass man dann hier irgendwelche Transporte gemacht hat über den Neckar und natürlich sicherlich, dass es auch da Protestprobleme gibt aufgrund von Corona. Über welche Sachen sollten wir denn zuerst reden?
Ja, das mit den Protesten können wir relativ kurz halten. Glaube ich, das Wichtigere sind die Rohre und das Störfallthema in besonderen Zeiten. Ja, ich sage gleich was zu den Protesten. Normalerweise hätten wir am Sonntag unsere jährliche Mahnwache gehabt, die uns sehr wichtig ist zum Thema Tschernobyl. Am Sonntag war ja der 34. Jahrestag des Beginns der Tschernobyl-Katastrophe. Diese Katastrophe wird die Menschheit noch hunderte oder tausende von Jahren begleiten und im Moment ist sie ja gerade wieder besonders, ich möchte jetzt bewusst sagen, virulent durch die Waldbrände rund um Tschernobyl, die radioaktives Material aufwirbeln und erstens mal massiv die Leute gefährden, die jetzt zum Löschen eingesetzt sind, aber auch die Radioaktivität weit wegtragen nach Kiew und wahrscheinlich noch viel weiter. Und diese Mahnwache ist uns jedes Jahr sehr wichtig, weil wir erstens Gedenken wichtig finden für die Menschen, die gestorben sind wegen Tschernobyl, die krank sind, die unter eingeschränkten Lebensbedingungen leben, die eingeschränkte Lebensperspektiven haben, die wissen, sie werden Krankheiten weitervererben. Und zweitens ist uns natürlich der Ort der Mahnwache wichtig, nämlich vom AKW in Neckar-Westheim, das hier unsere Region bedroht, das natürlich jederzeit auch ein Supergau-Risiko hat und wir fordern natürlich im Blick auf Tschernobyl auch immer für Neckar-Westheim und für alle anderen AKWs die sofortige Abschaltung. Wir haben uns dieses Jahr nach vielem Hin- und Her-Diskutieren entschieden, die Mahnwache nicht in der gewohnten Form zu machen. Stattgefunden haben zwei Mini-Protestaktionen, die wir nicht öffentlich beworben haben. Ganz ausfallen lassen wollten wir natürlich das Gedenken und das Mahnen und Fordern nicht. Aber wir haben keine öffentliche Versammlung gemacht. Die Situation ist ja die, wir hatten am 8. März unsere große Jahrestagsdemonstration anlässlich des Fukushima-Jahrestages. Und auch da war schon die Frage, wie halten wir es denn angesichts des Virusrisikos? Und wir haben damals die Demonstration durchgeführt mit Vorabinformationen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Vorsichtsmaßnahmen, die wir dann auch so eingehalten haben. Die waren noch nicht so weitgehend, wie man es heute machen würde, mit Masken und Desinfektion und so weiter. Aber wir haben uns das damals, glaube ich, schon sehr gut und angemessen überlegt und verantwortlich die Demonstration durchgeführt. Jetzt sind wir inzwischen einige Zeit weiter, haben die Corona-Verordnung und die ersten Kontakte mit dem zuständigen Landratsamt in Ludwigsburg ergaben von dort aus eine Blockadehaltung. Wir haben dann zwar relativ schnell festgestellt, dass es doch möglich sein müsste, mit Vorsichtsmaßnahmen aktuell eine Versammlung durchzuführen vor dem AKW. Wir hätten die meistens vielleicht 30 Teilnehmer auf dem riesigen Parkplatz vom AKW sicher sehr verantwortlich demonstrieren lassen können. Wir haben uns allerdings entschieden, jetzt es nicht auf einen Rechtsstreit ankommen zu lassen, weil wir momentan die Kräfte tatsächlich viel stärker brauchen zum Thema der Heizrohrkorrosion und möglicherweise auch wegen des Heizrohrthemas vielleicht demnächst doch auch wieder demonstrieren werden vor dem AKW. Für den Tschernobyl-Jahrestag haben wir uns dann, wie gesagt, für die ganz kleine Variante und unsere Pressemitteilung entschieden, um einfach unsere Kräfte gezielter einzusetzen. Wir hätten, wenn wir sozusagen auf einen Rechtsstreit es hätten ankommen lassen, hätten wir auch die Situation gehabt, wahrscheinlich mindestens bis zum Samstag nicht zu wissen, ob es machbar ist oder nicht. Und auch das wollten wir dann vermeiden, zumal ja niemand einen kurzen Weg eigentlich zum AKW hat, sondern jeder muss schauen, wie organisiert man überhaupt die Anreise und so weiter. Und deshalb wollten wir doch 4 Tage vorher eine klare Entscheidung und haben festgelegt, wir vertagen das sozusagen. Insgesamt zum Thema Versammlungsrecht gibt es ja eine erstaunliche Entwicklung. Während es zunächst aussah, als seien die Vorgaben der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg besonders streng im Vergleich zu anderen Bundesländern, die zum Teil extra Regelungen haben, unter welchen Bedingungen Demonstrationen stattfinden dürfen oder mit welchen Teilnehmerzahlen, hat eigentlich jeder das in Baden-Württemberg erstmal so ausgelegt, dass das gar nicht möglich sei, Versammlungen abzuhalten. Mittlerweile sieht es gerade umgekehrt aus, möchte ich sagen, denn ausdrücklich verboten sind Versammlungen nur außerhalb des öffentlichen Raums. Und im öffentlichen Raum gelten die Kontaktvermeidungsvorschriften und die sind ja durchaus mit verschiedensten Formen von Versammlungsabläufen vereinbar. So dass es jetzt auch tatsächlich in Heilbronn am Freitag eine Demonstration mit 40 Teilnehmern gab zum Klimaaktionstag. Am nächsten Tag gab es eine Demonstration zu einem anderen Thema. Trotzdem ist es eine schwierige Abwägung. Das wird jetzt besonders am 1. Mai dann deutlich, wo ja der DGB auch entschieden hat, keine großen Demonstrationen zu machen, sondern alles nach online zu verlegen. Ich denke, das ist im Bezug auf die übliche Größe von Mai-Demonstrationen auch richtig. Es wird aber durchaus von anderen Veranstaltern kleine Aktionen geben. Das muss man einfach abwägen. Jeder Veranstalter muss das für sich entscheiden. Was kann ich verantworten? Denn letzten Endes ist klar, das Versammlungsrecht darf nicht ausgeschaltet sein. Wir brauchen unsere Grundrechte. Aber wir brauchen auch verdammt viel Vorsicht im Moment, um einen Schutz der Gesundheit zu bekommen. Und die Abwägung ist nicht gerade einfach.
Jetzt haben wir noch das Problem praktisch mit den korrodierenden Rohren. Hat sich da was inzwischen getan? Das heißt, vielleicht gerade nochmal zu Zuhörenden, um was geht es denn da genauer?
Das Problem ist, dass mit höchstem Druck und höchsten Temperaturen in den 4 Dampferzeugern die Wärme aus dem AKW übertragen wird, letzten Endes hin zur Stromproduktion. Das sind über 16.000 Rohre in den 4 Dampferzeugern und die sind jetzt alle über 30 Jahre alt und man hat erstmals 2017 festgestellt, dann 2018 wieder und 2019 bei der Revision, dass dort doch wesentliche Korrosion auftritt und es gibt eine gravierende Meinungsverschiedenheit zwischen Betreibern Atomaufsicht auf der einen Seite und unserer Seite andersherum, nämlich die Betreiber und Aufsichtsseite sind der Meinung, obwohl die Korrosion vermutlich noch fortschreiten wird, haben sie alles genügend im Griff, indem sie jedes Jahr ein paar Rohre verstopfen und ein paar andere wieder nachmessen, allerdings nicht auf komplette Länge, die gemessen werden, sondern komplette Länge nur stichprobenweise. Und aus unserer Sicht ist das absolut unverantwortlich, weil die Korrosion nicht unbedingt in kleinen Schritten nach und nach vor sich geht, sondern ab einem gewissen Punkt kann es schlagartig gehen. Und wenn das eben vor der nächsten Revision passiert, die soll am 19.06. beginnen, dann gibt es ein echtes Problem. Und wenn, was unsere Befürchtung ist, möglicherweise ein Rohr reißt und das dann vorgeschädigte Nachbarrohre noch mit beschädigen würde, dann geht es auch nach offizieller Meinung über das hinaus, wofür das AKW gebaut ist. Also es wäre ein auslegungsüberschreitender Störfall, für den nicht klar ist, ob er kontrolliert werden kann. Wir wollen dann nichts herbeireden, aber tatsächlich wird unsere Sorge von Tag zu Tag größer, jeden Tag, den das AKW läuft. Und wir sind sehr aktiv dran, welche Möglichkeiten wir haben, über Öffentlichkeitsarbeit hinaus die NWW und das Umweltministerium zu bewegen, das AKW stillzulegen. Da sind wir mit verschiedenen Wissenschaftlern im Gespräch. Details kann ich allerdings jetzt momentan noch nicht dazu sagen. Aber wir sind weiter, wie gesagt, sehr beunruhigt über dieses Thema und wir wollen nicht die nächste Revision abwarten.
Jetzt haben wir vor allen Dingen ein Thema, das heißt Corona, das hat ziemlich alles erstmal zur Seite gedrängt hat, aber inzwischen atmen die Leute auch etwas auf und schauen sich auch wieder ein bisschen um. Habt ihr das Thema ausgesprochen gespürt, Corona, beziehungsweise ist das Thema Neckar-Westheim so ein bisschen zurückgefallen oder wie ist denn da momentan die Stimmungslage?
Also es ist schon eindeutig, dass das Thema Corona viel Zeit und Energie und Gedanken wegnimmt. Wir in den Bürgerinitiativen sind trotzdem aktiv, benutzen viele Telefonkonferenzen und andere Möglichkeiten, um an unseren Dingen dran zu bleiben. Aber manchmal wäre natürlich auch ein persönliches Treffen besser. Und die öffentliche Arbeit leidet natürlich auch, wenn öffentliche Treffen gar nicht mehr stattfinden können, wenn man viel weniger Möglichkeiten hat, Leute auf Themen aufmerksam zu machen, dann ist das ein echtes Problem. Aber die Korrosion zum Beispiel im AKW, die schert sich kein bisschen darum, ob jetzt im Moment gerade alle sich nur mit Coronavirus beschäftigen oder nicht. Ne? Und das gibt natürlich auch Verbindungen zwischen dem Thema Atomsicherheit und dem Thema Virus. Und deshalb haben wir insbesondere drei Problembereiche da auch dargelegt, die uns sehr beschäftigen. Die erste Frage, die auch teilweise von anderen Leuten aufgegriffen wurde, ist, was passiert, wenn denn die Betriebsmannschaften der AKWs teilweise ausfallen aufgrund von Infektionen oder Quarantänemaßnahmen. Das zweite Problem ist die anstehenden Revisionen. Im Moment läuft ja schon eine in meinem AKW Grunde und wie gesagt, Neckar-Westheim soll es am 19.06. losgehen. Diese Revisionen sind natürlich unvermeidlich ein Zusammentreffen vieler Menschen. Typischerweise läuft es mit bis zu 1000 eigenen Mitarbeitern und 1000 fremden Mitarbeitern ab und das droht natürlich ganz gewaltig zu einem Infektionshotspot zu werden. Noch dazu, weil ja auch viele dieser Menschen, die dort bei der Revision arbeiten, dann sozusagen anschließend zum nächsten AKW weiterziehen. Ja, das halten wir für absolut unverantwortlich, in solchen Zeiten so viele Menschen unterschiedlichster Betriebe zusammenzubringen. Und deshalb fordern wir, es darf keine Revision stattfinden, es darf auch keine verschoben werden, sondern allein aus dieser Überlegung heraus müssen schon die AKW spätestens zum jeweils geplanten Revisionszeitpunkt abgeschaltet werden. Und dann liegt uns noch ein dritter Punkt sehr am Herzen, nämlich wenn es denn zu einem AKW-Störfall kommt, durch die Heizrohrprobleme oder durch irgendetwas anderes, dann wäre ja schon unter normalen Zeiten die Gesellschaft absolut überfordert, alle Rettungsmöglichkeiten überfordert, Evakuierungsmöglichkeiten, Krankenhäuser. Es gibt kein Konzept, wie man mit einem schweren AKW-Störfall umgehen soll. Wenn aber so ein Problem zusammentrifft mit einer Verfassung der Gesellschaft, in der kein normaler Betrieb in Krankenhäusern stattfindet, selbst wenn es sonst keinen Grund gäbe, AKWs abzuschalten, jetzt müssten sie abgeschaltet werden, solange bis wieder ein normales gesellschaftliches Leben stattfindet. Und das ist ja im Moment gar nicht absehbar, wann das der Fall wäre.
So, Franz Wagner von der Anti-Atom-Initiative Neckar-Westheim. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 30. April 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg. Durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Alle Play, Rata. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!